Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ich begrüße Sie zu einem Gespräch, heute mal mit einem Paar, Irja und Adrian von Bernstorff. Sie, Dokumentarfilmerin, er, Jurist. Und die beiden leben als einziges ausländisches Paar seit 10 Jahren im Himalaya-Staat Bhutan. Erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass wir da sind. Vielen Dank.
Wir wissen hierzulande zugegeben wahrscheinlich meistens sehr wenig über Bhutan mit seinen rund 700.000 Einwohnern. Wie, wieso, weshalb, warum ist Ihr Interesse an diesem Land geweckt worden?
Ich bin ja Dokumentarfilmerin, wie Sie gerade gesagt haben. Und da hat man ja das Privileg, dass man immer wieder in Länder rein und leider auch wieder rausreisen darf. Und ich hatte so die ganz tiefe Sehnsucht, mal wirklich einzutauchen in eine Kultur und nicht immer nur rein und raus und gefühlt so ein bisschen was wegnehmen, aber nichts zurückgeben auch. Und dann war ich für eine Recherche in Bhutan und habe mich total in das Land verliebt. Die Leute, die Natur, aber vor allem dieser unglaubliche Ansatz, dass man eben sagt, man misst die Zufriedenheit, das Glück der Bevölkerung und nicht den scheinbar endlosen Wirtschaftswachstum, hat mich wirklich in den Bann gezogen. Und ich wollte wissen, was da in der Tiefe dahinter steckt. Und dann kann ich eigentlich an Adrian übergeben, weil er hat wahrscheinlich seinen eigenen Teil dazu, also wo du dich gerade befandest.
Also als das ins Gespräch kam, da war ich in einer Rechtsanwaltskanzlei und der erste Job und war da ziemlich angestrengt. Also es war für mich schwierig, diesen Druck auszuhalten und ich hatte dann eine ziemliche Krise. Also ich habe so einen Tinnitus gekriegt und hatte dieses wahnsinnige Piepsen auf dem Ohr. Und habe dann so Stück für Stück diesen Job runtergefahren, also erst 4, dann 3, dann 2, dann 1 Tag. Und irgendwann hat dann ihr ja gesagt, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Und unsere Hochzeit war dann im August 2013 und einen Monat danach sind wir dann losgereist und sind dann nach Bhutan. Und ich habe meinen Job gekündigt, wir haben unsere Wohnung weggegeben. Wir dachten erstmal, wir bleiben so ein Jahr, wobei ihr ja schon immer gesagt hat, das wird vielleicht länger. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen würde. Wir wussten nur, dass ihr ja ein Filmprojekt machen würde.
Glücksland Bhutan mit einigen erheblichen Schönheitsfehlern. Irja und Adrian von Bernstorff werden darüber erzählen in dieser Stunde und auch über ihr Familienleben in einer sehr anderen Kultur. Der Umzug war sehr schnell eine Option oder sind Sie eigentlich schon mit dem Gedanken zum Film ins Land gegangen?
Also wir hatten ja ein bisschen einen Auftrag, weil ich hatte damals einen Anführer von einer Bauernkooperative kennengelernt, als ich auf der Recherche in dem Land war. Und der hatte eben die verrückte Idee, dass wir doch gemeinsam eine 25-teilige Serie für den einzigen bhutanischen Fernsehsender machen konnten. Und ich dachte in meiner Naivität damals, dass er von einem Dokumentarfilm spricht, weil das ist ja eigentlich das, woher ich komme. In der Tat hatte er aber eine Telenovela im Kopf. So sind wir quasi mit diesem Auftrag, nimm mal alles Filmequipment mit, wir machen da einfach mal eine 25-teilige Serie, 25 Minuten. Und Adrian hatte eben den Mut, einfach mitzugehen. So sind wir eigentlich sehr schnell, sehr tief initiiert worden, würde ich sagen, weil wir wirklich in die entlegenste Gegend von Bhutan gereist sind und dort einfach von dem Gemüse auf dem Feld gelebt und kaltem Wasser geduscht und auf dem Boden geschlafen. Und so war so der Anfang, aber das war eine unglaublich magische Zeit für uns beide.
Und wie leben Sie heute, Adrian? Ein Häuschen in den Bergen oder in der Hauptstadt, in Thimphu?
Ja, wir leben in Thimphu, so ein bisschen oben. Also das ist ja auf 2700 Metern und wir haben dann ein ganz schönes Haus mittlerweile mit einem kleinen Garten und Blick in die Berge und sind nah an einer Stadt. 150.000 Menschen leben da etwa, aber haben auch so ein bisschen ein Landleben, weil man eigentlich sehr schnell draußen ist und in die Berge kann.
Ja. Und ist der Alltag jetzt tatsächlich, wie man sich es vorstellen würde, ein sehr anderer oder könnte man sagen, städtischer Alltag ist halt städtischer Alltag?
Ich würde schon sagen, dass es sehr anders ist, weil das, was wir eigentlich von Anfang an relativ stark wahrgenommen haben, ist, dass die Uhren nicht so schnell ticken, also auch in der Stadt. Das ist, es verändert sich natürlich schon auch, aber der Takt ist nicht so schnell und das ist dann ein sehr anderes Lebensgefühl.
Aber ist es jetzt nicht ein Leben in einem anderen Jahrhundert oder Jahrtausend sogar?
Also das kann man auch haben. Das ist das Faszinierende wirklich an Bhutan, dass da verschiedenste Zeitalter fast parallel existieren. Also wenn man wirklich weit reist, dann befindet man sich manchmal gefühlt im Mittelalter, weil Menschen zum Teil noch ohne Strom leben, kochen auf offener Feuerstelle, husten. Aber ich würde sagen, in Thimphu, bis auf gelegentliche Stromausfälle und Wasser kommt mal wieder nicht und so weiter, sage ich mal, sind die Angenehmlichkeiten des modernen Lebens schon da. Was ich aber unglaublich genieße, ist, dass Kinder, wir haben ja 3 Kinder im Alter von 1 Jahr bis 8 Jahre, einfach noch unglaublich in der Gesellschaft integriert sind. Also man sieht überall Kinder, es ist nie ein Problem, wenn Kinder dabei sind. Man steht bei der Bank an und die Frau sagt, ich muss mal kurz mein Kind stillen, kurz Pause und keinen stört es. Und das Gleiche ist alte Leute. Also es ist irgendwie noch eine größere Gemeinschaft und die spürt man überall.
Die wachsen jetzt mit gleichaltrigen bhutanischen Kindern auf. Oder gibt es da sowas, Sie sagen ja, Sie sind das einzige Paar, ausländische Paar, was da lebt. Gibt es da trotzdem sowas wie eine kleine internationale Teilzeit-Community?
Also es sind insgesamt, glaube ich, sowas wie 500 Expats etwa im Land. Lehrer, Ärzte zum Teil in den ländlichen Regionen auch. Und die haben natürlich auch Familien und Kinder. Insofern sind wir überhaupt nicht die einzige Familie. Wir sind nur schon ziemlich lange da. Die Expats bleiben meistens 3 Jahre oder vielleicht mal 4. Dann ziehen sie weiter, weil viele sind auch für die internationalen Organisationen da. Und wir haben in den ersten Jahren auch viele Freundschaften mit internationalen Familien aufgebaut, aber das ist dann immer schwierig, weil dann die viele einfach gehen. Und das ist dann für die Kinder natürlich auch schwierig, wenn die dann Freunde haben. Und so ist jetzt doch mehr und mehr sind es auch viele Bhutaner einfach, mit denen wir uns eng verbunden fühlen und leben.
Und der Älteste oder die Älteste?
Die Älteste
mit 8 Jahren geht ja auch zur Schule, in eine bhutanische Schule mit bhutanischen Kindern und spricht dort welche Sprache?
Englisch. Also Nora kann sehr viele Lieder auf Dzongkha, das ist die Landessprache. Ihre Aussprache ist laut Locals perfekt, was ich faszinierend finde, weil wir tun uns wirklich schwer, die Sprache zu lernen.
Sie versuchen es aber auch.
Beschämend wenig. Nigi Ming Irja I, das heißt, ich heiße Irja, aber da hört man schon, das ist einfach eine ganz andere Sprache. Aber ja, die Schule, das ist ein großes Thema für uns, zwingt uns auch immer wieder irgendwie neu zu justieren, ist das noch das, was wir wollen, weil das Schulsystem, würde ich schon sagen, ist noch sehr Disziplin und Ordnung und wiederhole, was ich sage, yes sir, yes madam. Das war am Anfang für unsere Tochter Nora ganz, ganz schwierig, weil wir so eine Art von Drill zu Hause überhaupt nicht haben und sie auch alles sehr ernst genommen hat, was die Lehrer sagen und sich da richtig bedroht gefühlt hat. Und dann mussten wir sie wirklich aus der Schule nehmen, zum Teil eine Privatlehrerin engagieren und sie ein bisschen wieder heilen lassen, was dann vor allem hier an der deutschen Schule, weil wir dann 50% der Zeit einmal hier waren, sehr gut gelungen ist. Und wir hier.
Wie halt, Sie haben dann ein
halbes Jahr hier in Deutschland.
Letztes Jahr waren wir ein halbes Jahr hier.
Und da ging die Tochter hier zur Schule und hat die dann hinterher gesagt, oh Mensch, hier ist aber netter.
Doch, hat sie total. Also sie liebt es total, aber Gott sei Dank hatten wir schon eine ganz tolle Privatlehrerin gefunden, die diesen ersten Teil der Heilungsarbeit gestaltet hat.
In Bhutan.
Ja. Aber es ist ein Thema. Also jetzt wird gerade eine neue Schule gegründet, ganz frisch. Und unsere Kinder gehen da jetzt, wenn wir zurückkehren, das erste Mal hin. Verlangt den Kindern auch immer wieder wirklich eine hohe Flexibilität ab. Aber ich würde sagen, es ist nie schwarz und weiß. Also es hat auch trotzdem, auch wenn die Schule schwierig ist, hat es auch selbst in der Schule wieder viele Vorteile, weil sie irgendwie eine andere Art von Gemeinschaft auch kennenlernen. Irgendwo auch durch dieses Hin und Her immer Dinge verschieden einordnen können. Also unsere Tochter, vor allem die ist 8, unser Sohn ist 5, kann das noch nicht so gut, aber hat wirklich schon so einen sehr nachdenklichen Blick auf Dinge und kann sich immer so ein bisschen rausnehmen und sagen, ach, hier ist das so und da ist das so und hat da mit gut gelernt umzugehen.
Das heißt aber auch wegen der Kinder ist der Gedanke, irgendwann mal zurückzugehen. Ich weiß nicht, wie sieht's mit Gymnasien aus? Wie sieht's mit Abitur aus? Wie sieht's mit Studium aus? Dieser Gedanke, der ist schon
tief in Ihnen. Wir stellen uns eigentlich immer jedes Jahr wieder die Frage, wie lange wollen wir das noch machen? Und jetzt sind es eben schon 10 und, und es werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr werden. Aber wir schauen immer wieder neu, wie geht's uns? Wie geht's den Kindern? Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein Reiz von dem Lebensmodell, was wir haben, was auch seine Schwierigkeiten hat, aber man trifft immer sehr bewusst die Entscheidung wieder für etwas und bisher hatten wir immer das Gefühl, dass Bhutan dann doch uns als Familie und unseren Kindern das Aufwachsen da ihnen so viel gibt, dass das irgendwie das wert ist. Aber wir denken schon, dass wir irgendwann mal wieder, wir wissen nicht, ob wir zurück hierher kommen oder ob wir nochmal in ein anderes Land gehen. Aber wenn es dann so an die höhere Schulbildung geht, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal neu überlegen.
Sie haben gesagt, Sie haben Freunde durchaus unter den Einheimischen, aber im Großen und Ganzen gesprochen, werden Sie Ihrem Gefühl nach als Fremde auch nach 10 Jahren noch wahrgenommen oder gehören Sie, sehen ein bisschen anders aus, zugegeben, sprechen die Sprache nicht perfekt, Sie sagten es schon, aber Sie gehören dazu?
Jein, ich würde sagen, also wir fühlen uns dort total zu Hause. Jedes Mal, wenn das Flugzeug irgendwie dort landet, haben wir alle Tränen in den Augen und sind irgendwie froh, dass wir heil gelandet sind. Der Anflug ist auch ziemlich dramatisch.
Weil er so über die Berge geht und dann abfällt.
Eine scharfe Linkskurve, eine scharfe Rechtskurve und die Kinder schreien immer vor Begeisterung und ich ein bisschen vor Angst. Aber es ist wirklich so, dass wir das absolut unser Zuhause empfinden. Ich meine, unsere Kinder sind dort aufgewachsen. Die ersten 3 Jahre sind so prägend. Also die lieben das Essen dort mehr als das deutsche Brötchen. Aber ich glaube, was so ein bisschen unser Glück auch dort ausmacht, ist vielleicht, dass wir uns nicht diesen gesellschaftlichen Regeln zu sehr unterwerfen müssen, weil wir ja doch eben natürlich noch als Ausländer wahrgenommen werden. Und da gibt es schon auch starke Hierarchien. Und wenn wir mal etwas anders machen, dann ist das okay. Also wir sozusagen, wir
haben... Das sind halt diese Ausländer.
Ja, genau. Wir dürfen sozusagen ein bisschen das machen, was wir wollen. Auf der anderen Seite wird es sehr hoch geschätzt, wenn man eben diese impliziten Regeln auch, die man am Anfang überhaupt nicht kapiert, kennt und wertschätzt, dann strahlen die Bhutaner vom ganzen Herzen, weil sie halt ihre Kultur sehr, sehr lieben und hochhalten.
Sagt Irja von Bernstorff, zu Gast mit ihrem Mann Adrian, heute bei Deutschlandfunk Kultur. Irja, Sie haben eben gesprochen von impliziten Regeln, die Sie mehr oder weniger, kleiner Ausländerbonus ist dabei, befolgen müssen in Bhutan. Was sind das für implizite Regeln?
Also ich kann mal echt ein lustiges Beispiel nennen. Wenn man ausparkt in Bhutan, dann klopft jemand einem so lange aufs Auto, bis man aufhören soll zu fahren. Also genau andersrum wie in Deutschland. In Deutschland hauen sie einem einmal drauf, wenn man Stopp machen soll, da schlagen sie so lange drauf, wie man fahren soll. Und für mich ist das ein herrliches Sinnbild für die Gesellschaft, weil man am Anfang überhaupt nicht kapiert, wenn jemand mit einem aufhört zu sprechen, dass das einen Grund hat, nämlich, dass es ein Problem gibt. Das wird dann, da läuft man so ein bisschen in die Leere. Und mein deutsches Naturell, und ich bin auch sehr temperamentvoll, ist, das müssen wir doch sofort klären. Und das habe ich irgendwie in den 10 Jahren so zum Beispiel ein bisschen gelernt, dass man einfach, wenn es Probleme gibt, auch die mal loslassen kann, die mal ein bisschen ins Leere laufen lassen kann. Das meiste regelt sich eh von alleine. Ich habe oft gesehen, dass Ausländer mit ganz großen Visionen und Patetismus dorthin kommen und dann plötzlich sagen, ja, wir haben alles besprochen, super, wir treffen uns am nächsten Tag und keiner kommt.
Aber es gibt auch zum Beispiel im Geschäftsleben und so gibt es viele Dinge. Also es wird zum Beispiel jeder wichtige Tag wird nach den Sternen bestimmt von einem Mönch. Und zum Beispiel auch, wenn man ein geschäftliches Treffen beginnt, dann fängt man nicht gleich an, über das Geschäftliche zu reden, sondern es gibt dann erstmal einen höflichen Austausch einfach und man erst miteinander spricht und eben nicht so sofort ans Eingemachte geht. Und so diese kleinen Sachen, die machen dann irgendwie einen großen Unterschied und die lernt man dann auch so sehr zu schätzen.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich das Land in den 10 Jahren, die Sie jetzt dort leben, verändert?
Also es hat sich verändert schon mal sehr in dem Sinne, dass die Landflucht auch relativ heftig ist. Also es sind einfach mittlerweile große Landstriche, wo nur noch sehr wenig Menschen leben, was echt auch ein großes Problem für das Land ist, weil das Bauerntum eigentlich so wichtig ist. Und die Stadt Thimphu hat sich sehr verändert, auch in den letzten Jahren. Da gab es einen wahnsinnigen Bauboom. Jetzt gerade ist Bhutan in einer schwierigen Situation, weil sehr viele junge Menschen das Land verlassen gerade. Und es ist ja nur eine kleine Bevölkerung. Und das war in den letzten Jahren nicht so. Das ist jetzt erst nach der Pandemie so richtig losgegangen. Also dass irgendwie auf einmal wirklich sehr viele junge gebildete Leute nach Australien, Kanada gehen und da Jobs suchen. Bis jetzt war es schon immer noch so, dass man das Gefühl hatte, die Menschen haben zwar vielleicht wenig berufliche Chancen oder so, aber es gibt auch so eine große Grundzufriedenheit, damit auch in der Familie, in diesem Umfeld zu leben. Und jetzt ändert sich das gerade in dem Sinne, dass wirklich viele Leute gehen.
Wir wissen ja, Irja und Adrian von Bernstorff, ich habe es eben schon gesagt, wirklich wenig über dieses Land. Die meisten wissen vielleicht noch am ehesten, dass Glück Verfassungscharakter hat, steht in der Verfassung seit 2008. Aber was heißt das jetzt ganz konkret?
Ich glaube, das kann Adrian wirklich am besten beantworten, weil das eigentlich fast auch ein rechtliches Thema ist in Bhutan.
Genau, also das hat ganz verschiedene Ausflüsse, dieses verfassungsrechtlich verankerte Thema des Glücks. Also es ist ja so, dass in Bhutan, in der Verfassung, werden eben verschiedene Werte nebeneinander gestellt. Also auch die Bewahrung und Weiterentwicklung der Kultur, der Schutz der Umwelt, die gute Regierungsführung. Das sind alles Themen, die sozusagen auf einem Level stehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Ganz konkret ist es zum Beispiel so, dass jedes Gesetz, das gemacht wird, wird mit einem sogenannten GNH, das ist dieses Gross National Happiness Screening Tool, bewertet, wo es nach 56 Indikatoren eben in all diesen Bereichen geguckt wird.
Brutto-Nationalglück würde man es vielleicht
Brutto-Nationalglück auf Deutsch, genau. Wird geguckt, ob eben in all diesen Bereichen, die als wichtig gesehen werden, das Gesetz eben Ansprüchen entspricht und eben nicht nur in eine Richtung geht. Also das ist zum Beispiel ein Weg, wie das angewendet wird.
So, und trotzdem sagen Sie, dass viele Menschen weggehen wollen. Also sind die denn nun glücklicher?
Das ist ja auch eine ganz große Frage, wie definiert man Glück?
Eine gute Frage.
Ich denke, was uns auch damals eben so angezogen hat und was wirklich immer noch besteht, es gibt halt eine Regierung und ja auch, es ist eine parlamentarische Monarchie, noch einen König, der wirklich eine große Vision hat für dieses Land und eben auch sehr lange am Drücker sein wird. Nicht wie ein Politiker, der auf 4 Jahre irgendwie gewählt wird, sondern der möchte ja auch noch seine Kinder und Kindeskinder irgendwie in einer intakten Umwelt aufwachsen lassen. Und ich denke schon, dass diese großen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Auf privater Ebene möchte sich natürlich auch jeder Mensch dort irgendwie weiterentwickeln und ein Bankkonto zur Seite haben, wo er für seine Kinder irgendwie was zurücklegen kann und so weiter. Was macht einen glücklich? Die Menschen leben noch in einer intakteren Gemeinschaft. Aber auch diese Gemeinschaft ist natürlich am Wanken. Es befindet sich alles in der Transformation und ich glaube, dass Geld und das Beruf nicht an allererster Stelle steht. Ist auch manchmal für einen Unternehmer wie meinen Mann zum Haare raufen, weil halt dann einfach andere Dinge gerade wichtiger sind. Ist eine unglaublich wichtige Sache und die Menschen sind weniger einsam. Ob diese Menschen zurückkommen, die jetzt nach Australien und Kanada gehen oder ob das jetzt wirklich die erste Generation sein wird, die dort bleibt und dort Wurzeln fasst, das wird die Zukunft zeigen.
Sie haben vorhin schon kurz angesprochen den Film, einer der diversen Filme über Bhutan, den Sie gedreht haben. The Farmer and I heißt er, ist mehrfach preisgekrönt worden. Das ist ein Film, ja, es ist so eine Art Making-of eigentlich. Also es geht um die Serie, von der Sie kurz gesprochen haben, so eine Art Bildungsprogramm über Probleme der Landwirtschaft und Landwirtschaft der Zukunft und Nachhaltigkeit und all das. Und das ist eine Mischung aus Ausschnitten, die gedreht werden für diese Serie und das Drumherum und eben auch ihre Konflikte, die sie mit ihrem Partner in diesem Film, Sangay heißt er, glaube ich, sehr charismatischer Mann aus Bhutan, diese Konflikte, die sie mit ihm haben. Und dieser Mann ist natürlich spannend, weil wenn wir über Bhutan reden und seine Veränderung, ist er vielleicht in gewisser Weise ein Bild dafür. Denn er ist aus meiner Sicht der Zuschauerin die Synthese aus Modernität und Traditionalität.
Das ist eine sehr kluge Beobachtung, wenn ich das so sagen darf, weil so empfinde ich ihn auch heute immer noch. Also der ist immer noch ein sehr enger Freund von uns. Alle nennen ihn Farmer Sangay, deswegen The Farmer and I, der Titel. Er ist auf der einen Seite ein absoluter Facebook-Star und Instagram-Star und kann eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen, ohne von sehr, sehr vielen Leuten angesprochen zu werden. Auf der anderen Seite versucht er halt, diese traditionellen Werte aufrecht zu erhalten, zu übersetzen in die heutige Zeit und seine Landsleute zu motivieren, geht nicht weg, schafft hier was, glaubt an die Werte, die wir haben, weil die sind auch in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Er setzt einfach Themen auf die Agenda, auf die gesellschaftliche.
Es war nicht ohne Konflikte mit ihm zusammenzuarbeiten, sieht man auch in dem Film. Übrigens sehr ungewöhnlich, sehr intime Streitgespräche mit Tränen und Zerwürfnissen sind zu sehen. Das heißt, die Kamera hält drauf. Das fand ich bemerkenswert, weil das ja eigentlich auch, sollte man denken, die Dynamik zwischen Menschen verändert, wenn sie wissen, sie werden gefilmt.
Wenn das über ein halbes Jahr so ist, dass immer jemand mit der Kamera dabei ist. Und der Kameramann, der das gemacht hat, der hat auch die besondere Gabe, sich einfach so einzufügen. Also ein Bhutaner, auch mit dem meine Frau seit vielen, vielen Jahren Filme macht. Also ich habe das dann irgendwann gar nicht mehr groß wahrgenommen, dass da jemand gefilmt hat. Aber es ist natürlich ein sehr intime Bilder auch. Und das fällt mir auch manchmal ein bisschen schwer mit dem Film irgendwie, weil man ja auch irgendwas preisgibt, was vielleicht man nicht unbedingt...
Und es zeigt halt auch wirklich, wie ist der schöne Ausdruck, Clash of Civilizations. Also da mit Ihnen und Sungay treffen ja, wenn schon nicht clashen, krachen nicht unbedingt ununterbrochen aufeinander, aber treffen zwei sehr unterschiedliche Kulturen aufeinander.
Der Film ist natürlich wirklich jetzt inzwischen 10 Jahre her, dass wir ihn gemacht haben. Und ich würde heute viele Dinge vielleicht auch, also ganz sicher anders machen. Ich sehe auch Dinge anders in anderen Nuancen. Ja, man macht sich angreifbar, wenn man etwas ganz Persönliches zeigt. Aber ich glaube, man kann gar nicht persönlich genug erzählen.
Weil Sie sind heute mehr Bhutanerin und der Vorwurf, der Sungay Ihnen ja auch macht in einer Situation, du weißt gar nicht, worum es hier geht und du hast die völlig falsche Perspektive. Das wäre heute anders.
Ich denke, das wäre heute sicherlich anders. Aber ich glaube, dass dieser Grundkonflikt, den der Film zeigt, nämlich die Landflucht und die Einöde auf dem Land und dass die jungen Leute etwas erleben wollen und so weiter, das ist ja heute aktueller denn je. Und in der Serie, was wir damals auch gezeigt haben, die spielt ja nur eine kleine Rolle in dem Film. Aber da waren wir fast visionär mit dem, was wir vorausgesagt haben, leider auch in einer negativen Richtung, weil wir genau das vorausgesagt haben. Also 5% der Bevölkerung sind letztes Jahr wirklich abgereist. Für so eine kleine Bevölkerung eine drastische Anzahl. Ich glaube, es war ein ganz wichtiges Projekt. Würde ich wahrscheinlich, man macht sowas auch nur einmal. Also so einen Quatsch macht man irgendwie nur einmal. Und damals hatte ich einfach gesagt, lass mal die Kamera mitlaufen, egal was daraus wird. Und dann habe ich plötzlich gesehen, hey, da ist ja so eine Parallele irgendwie dazu da, was ich mit ihm erlebe, was diese Serie zeigt. Warum nicht daraus einen Film machen?
Aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, denke ich, weil es war nicht davor schon ein Dokumentarfilm im Kopf von meiner Frau oder von uns in irgendeiner Form, sondern es war nur, die Kamera läuft einfach mit. Also es war nicht so, dass es irgendwelche Szenen gab, die dann wichtig waren oder so, sondern das ist einfach so nebenbei entstanden. Aber irgendwie war es dann trotzdem eine eigene Geschichte.
Adrian von Bernstorff und Iria von Bernstorff sind unsere Gäste heute Morgen. Sie waren bei dem Film und wahrscheinlich auch bei den Filmen oft und viel oder immer auch dabei, Adrian. Aber Sie haben natürlich auch Ihre ganz eigenen Projekte in Bhutan. Was machen Sie da?
Das erste halbe Jahr habe ich in der Tat einfach nur mitgeholfen, diese Serie Wirklichkeit werden zu lassen. Und dann habe ich mit Farmer Sungay zusammen ein Projekt gestartet, wo wir eine Lebensmittelmarke aufgebaut haben. Happy Chips hieß die erste Kartoffelchips-Firma in Bhutan, wo es darum ging, für Kartoffel und auch für Gewürzbauern einen Markt zu schaffen und eben eine Marke aufzubauen, auf die Menschen auch stolz sein können.
Damit eben nicht alle das Land verlassen.
Ja, und damit nicht alles importiert wird von außen und dass das alles nur toll ist, was von außen kommt, sondern dass man irgendwie zeigen kann, dass hier kann es auch tolle Produkte geben. Das Unternehmen hat die Kooperative dann irgendwann verkauft, der das gehört hat. Und ich hatte dann die Möglichkeit, an die erste Jura-Uni in Bhutan zu wechseln. Also die fing da gerade an. Das war nach vielen Jahren, in denen bhutanische Juristen in Indien und zum Teil in anderem Ausland ausgebildet wurden. Hat der König und die Regierung haben entschieden, wir brauchen unsere eigenen Juristen, die lokalen Werte verstehen können und das auch in ein formelles Rechtssystem bringen können. Diese Chance gab es dann für mich, Wirtschaftsrecht da zu unterrichten. Das habe ich 5 Jahre lang gemacht und ich habe praktisch den ersten Jahrgang von bhutanischen Juristen vom ersten bis zum letzten Tag da begleitet und dann meinen Lehrstuhl an eine bhutanische Kollegin übergeben im letzten Jahr.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie kurz nach Ihrer Hochzeit nach Bhutan gegangen sind. Jetzt müssen Sie uns erzählen, wie Sie beide sich kennengelernt haben. Da ist die in München geborene Theater- und Medienwissenschaftlerin Iria. Und dann ist das Nordlicht, Adrian von Bernstorff, mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund Jurist geworden, aber aus dem Stall sozusagen. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt nachts auf den Gleisen mit 6000 Demonstranten und ungefähr gefühlt 10.000 Polizisten, die uns eingekesselt haben. Es ging nämlich um die Demonstrationen gegen den Castortransport nach Gorleben. Und ich habe damals einen Film darüber gemacht. Und ob Sie es glauben oder nicht, unser erstes Gespräch war wirklich on camera. Ich habe ihn dort interviewt und habe da schon ein bisschen Herzrasen gehabt. Irgendwie ist diese Geschichte bezeichnend. Erstens, es war wirklich ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, so kitschig das klingt. Aber wir haben uns in den ersten 3 Tagen nur über ganz andere Dinge unterhalten, wie hast du eigentlich einen Freund, hast du eigentlich eine Freundin, sondern ja, was ist mit diesem Moratorium? Jetzt ist das aufgelöst. Wohin soll dieser ganze nukleare Abfall? Wie können wir die Welt verbessern? So.
Also Sie waren als Journalistin auf den Gleisen. Mhm. Und warum waren Sie, Adrian, auf den Gleisen?
Also meine Familie hat eben einen land- und forstwirtschaftlichen Besitz im Wendland und einen Teil des Salzstockes, wo die Regierung seit den 70er Jahren versucht hat, das erste und einzige Endlager für atomare Abfälle einzurichten. Ein Teil dieses Salzstockes gehörte meiner Familie bzw. meinem Vater zu dieser Zeit. Die Hoffnung war damals eben, dass das eigentlich ein Vorteil ist, da einen konservativen Großgrundbesitzer zu haben, dem man da vielleicht relativ leicht dieses Land abkaufen kann. Aber mein Vater hat sich dann mit Wissenschaftlern beraten und ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass eigentlich die wissenschaftlichen Ergebnisse bisher nicht belegen, dass das der richtige Ort und ein sicherer Ort für dieses Endlager ist. Und hat sich dann eben entschieden, das Land nicht zu verkaufen und ist in den Widerstand eingetreten, was vielleicht mit der Familie, mit dem ganzen Betrieb und wir haben, ich habe meine Kindheit und Jugend eigentlich viel auf Straßenkreuzungen zwischen Dannenberg und Gorleben verbracht.
Aber sie habe ich nicht angeklebt.
Nein, aber wir haben viele Sachen gemacht,
blockiert.
Bäume gefällt, blockiert, Straßenblockaden mitgemacht. Eben auch, als wir uns kennengelernt haben, da war ich mit meiner Familie auf diesen Gleisen eben, um zu demonstrieren und so haben wir uns dann getroffen.
Und plötzlich sind Sie in eine adlige Familie reingerutscht von Großgrundbesitzern. Mhm. War das reibungslos?
Ui, ich denke, viel reibungsloser, als man sich das vorstellt. Aber es ist eine große Familie, die natürlich auch eine unglaublich spannende Geschichte hat, die man 300 Jahre zurückverfolgen kann. Da wird man schon erstmal ein bisschen genauer beachtet, wenn man da in die Familie geht.
Entschuldigung, 700 Jahre zurückverfolgen.
Oh, um Gottes Willen. Und das wissen Sie immer noch.
Und das weiß ich immer noch nicht. Ja. Aber Gott sei Dank wurde mir diese Frage am Anfang nicht gestellt. Nee, aber ich glaube, die Reibung war ehrlich gesagt, als wir gesagt haben, so, wir gehen jetzt mal weg für ein Jahr, haben natürlich einfach unsere Eltern, aber auch Adrians Eltern gesagt, für ein Jahr nach Bhutan und wo ist das überhaupt? Und dass daraus 10 Jahre geworden sind, das hätte sich damals keiner vorstellen können. Inzwischen sind sie alle damit sehr glücklich, weil sie sehen...
Haben sie auch schon besucht?
Natürlich, mehrfach. Das war, glaube ich, schon ein ganz schöner Cut von den Gleisen in den Himalaya.
Sie sind Jurist geworden, nicht Landwirt. Ihr Bruder führt jetzt das Gut, macht seit 10 Jahren Ökolandbau. Haben Sie irgendwas von dem aus der Jugend, in meiner der juristischen Fakultät sicher nicht, mitnehmen können, was Ihnen in Bhutan nützt?
Ja, das würde ich schon sagen. Also auch ein Netzwerk irgendwo, also viele Menschen, die wir dann, als wir in Bhutan waren und klar war, dass wir da landwirtschaftliche Projekte auch machen werden, auf die man zurückgreifen konnte, viele tolle Landwirte, Bio-Leute in der Szene. Ja, ich habe auch als Kind mal auf dem Kartoffelroder gestanden oder so, aber das hat mir jetzt, würde ich sagen, nicht so viel geholfen, aber ich habe mich dann doch irgendwie auch mehr mit der Familiengeschichte beschäftigt, weil wenn man dann in so einem ganz anderen Land ist und sich da so erlebt, völlig außerhalb von diesem Familienkreis, das war für mich eine wahnsinnig tolle und heilsame Erfahrung, das tun zu können. Aber dann kam ich zumindest irgendwann auch dahin zurück zu gucken, was ist eigentlich meine Wurzel und wie passt das irgendwo, was wir hier machen und erleben, auch zusammen mit dem, was in der Familie so an Werten ist.
Irja und Adrian von Bernstorff leben in Bhutan. Buddhismus ist Staatsreligion in Bhutan. Schleicht sich das irgendwie auch in Ihren Alltag? Also ist das ansteckend?
Absolut. Also wir haben gerade auf der Hinfahrt zu diesem Gespräch darüber diskutiert, wie organisch sich dieser Buddhismus eigentlich so langsam ausgebreitet hat in unserer Familie. Für mich ist Buddhismus einfach eine tolle Philosophie, um zu sich selbst zu kommen, um die ganz essentiellen Fragen im Leben zu stellen. Wer bin ich? Wer sind meine Gedanken? Nichts ist von Dauer. Warum sind Gefühle immer auch ein Gefängnis? Ja, eine Lebensanschauung, die einem, wenn man, glaube ich, in die Tiefe einsteigt, das Leben erleichtern können, aber auch vertiefen können. Ich denke, dass wir auch da irgendwo geschafft haben, eine Brücke zu schlagen zu dem, was wir hier empfinden.
Ich glaube, wo das für uns eine Bedeutung hat, ist nicht als Glauben oder als Heilslehre oder so, sondern eher als Wissenschaft über den Geist sozusagen, also als Angebot, genauer hinzuschauen und achtsam zu sein und zu versuchen zu verstehen, was sind eigentlich Gefühle, die sehr viel von dem beeinflussen, wie man die Welt so sieht und das besser einordnen zu können. Und insofern, ich würde sagen, für uns eigentlich eher eine spirituelle Reise als jetzt unbedingt nur eine buddhistische Reise. Nicht unbedingt als Glauben, sondern eher als Lebensphilosophie.
Eine ganz starke Rolle, so wenig wie ich über Buddhismus weiß, aber eine ganz starke Rolle spielt ja das Verhältnis zum Tod. Hat sich in der Auseinandersetzung damit, wie das im Buddhismus gesehen wird, nämlich, glaube ich, sehr viel weniger Trauer bewährt, sehr viel weniger dramatisch, sondern sehr viel mehr als ein Teil des Lebens letztendlich. Hat sich Ihr Verhältnis zum Tod darüber auch verändert?
Ja, das hat wirklich eine ziemlich große Rolle gespielt, würde ich sagen. Also in den frühen Jahren gab es einmal ein Gespräch mit einem Freund, der auch schon selber 3 kleine Kinder hatte, und der hat mir davon erzählt, dass er regelmäßig zu dem Thema Tod meditiert und darüber nachdenkt, also sich vorstellt, wie er selber stirbt, wie seine Eltern sterben, wie seine Kinder, seine Frau sterben. Und das war für mich erstmal total befremdlich, also fast so ein bisschen abstoßend, weil ich irgendwie dachte, wie kann man sich denn jetzt darüber so Gedanken machen? Das ist doch irgendwie seltsam. Und aber irgendwie ist das hängen geblieben so ein bisschen. Und dann haben wir auch mal zusammen so einen tollen buddhistischen Meister gehört, der davon erzählt hat, dass man eigentlich 6, 7, 8 Mal am Tag über den Tod nachdenken sollte, weil es eben auch eine große Qualität ins Leben bringt, wenn man sich der Endlichkeit bewusst wird. Und insofern ist das, finde ich, eine ganz tolle Art, dieses Thema nicht auszuklammern, sondern sich dem zu stellen einfach. Und das machen Bhutaner oder die Buddhisten, viele, glaube ich, anders als wir. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft davon auch sehr profitieren kann, von diesem Wissen.
Und das hat Sie dazu gebracht, in Deutschland einen Ruheforst, eine Art Friedhof ins Leben zu rufen, wo man sich nach buddhistischen Ritualen beerdigen lassen kann.
Also der Ruheforst in Krumkel, genau, der ist vor 2 Jahren, ist das richtig losgegangen, und das war in der Tat so diese Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben, als dann diese Möglichkeit sich bot durch einen tollen Förster, den wir hier haben, der sich da sehr drum bemüht hat, hatte das auf einmal für mich einen großen Reiz, das zu tun. Was mir wichtig ist, ist, der Ruheforst in Krumkel ist kein religiöser Friedhof, sondern der ist interreligiös. Das Angebot dort richtet sich an alle.
Jeder nach seiner Fasson.
Jeder nach seiner Fasson, genau. Aber was ich, glaube ich, gerne machen würde und wo auch das Team, das diesen Ruheforst leitet, sehr interessiert dran ist, ist, dass man darüber auch einen Dialog über Sterben und Tod in der Gesellschaft führt. Das beginnt da schon in Ansätzen, und dass man da eben auch die buddhistische Perspektive mit reinbringt, genauso wie die christliche auch und die atheistische und verschiedene philosophische, dass man eben einen Dialog startet über das Thema Tod.
10 Jahre Bhutan. Immer mal wieder in Deutschland für Projekte, für Familienbesuche, mal ein halbes Jahr sogar. Hat sich Ihr Blick auf Deutschland verändert?
Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, das ist ja der Reiz und auch der große Gewinn, wenn man mal komplett seine Comfortzone verlässt. Eine kleine Heldenreise, wie ich das so als Regisseurin oder Dramaturgin irgendwie formulieren würde. Und dann kommt man mit einem neuen Elixier in der Hand zurück und sieht die gleiche Welt mit komplett anderen Augen. Und ich glaube, so ist es uns gegangen, so geht es uns immer wieder. Ich würde sagen, das Verhältnis ist ambivalent. Ich habe sehr viel noch mehr zu schätzen gelernt in Deutschland.
Zum Beispiel?
Die schöne Ordnung, die Effizienz, dass Dinge so klappen, wie man sie sich vorstellt, und man nicht irgendwie sagt, heute um 6:30 treffen wir uns und um 9:30 ist immer noch keiner da. Aber auch vieles sehe ich kritisch, und wir fragen uns manchmal, können wir noch so, wie wir jetzt als Familie aufgestellt sind, einfach komplett in Deutschland wieder leben, weil die Gewichtungen doch sehr anders sind.
Könnten Sie, Adrian, wieder hier leben?
Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Also wir sind schon immer darum bemüht, so Brücken zu schlagen. Also jetzt ist auch ein neues Projekt, was wir mit der Firma Primavera im Allgäu machen, wo wir Wertschöpfungsketten für ätherische Öle in Bhutan aufbauen. Und auch der Ruheforst in dem Sinn oder ganz verschiedene Sachen, die irgendwie Brücken sind, weil uns ist schon unsere Wurzel wichtig, unsere Familien sind uns wichtig, die Eltern, die Familien, und wir wollen unsere Kinder auch hier verwurzeln. Ob wir wieder ganz hier leben wollen, werden, das weiß ich noch nicht.
Irja und Adrian von Bernsdorf, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.